Herzlich willkommen bei Nachtflug bei unserem Express Night Talk und heute leider ohne Ralf Schöllhammer, der aufgrund der US-Wahl in London ist und leider nicht zugeschaltet werden kann. Aber dafür mit Bernhard Heinzelmeier. Vielen Dank fürs Kommen. Ja, erstes Thema heute natürlich die Wahlen in den USA. Dort hat ja Donald Trump doch mit deutlich mehr Vorsprung gewonnen, als das zumindest die Medien in Europa vorhergesagt haben. Hat dich das dann doch überrascht, dass der Vorsprung so klar war?
Na, eigentlich hat es mich nicht überrascht, weil es ist immer so, wenn irgendwer ja, dabei ist, Wahlen zu gewinnen und das passt der Mainstream, der linken Mainstream-Presse nicht, dann deutet man das im Vorfeld in einer Kopf-an-Kopf-Rennen um. Ja. Also das ist offensichtlich eine Strategie, mit der man glaubt, irgendwie das Unheil zu verhindern zu können. Und ich glaube, dass das diese Erfindungen, die machen, die glauben sie am Ende selbst. Und ich befürchte, da hat man das auch glaubt in Amerika, weil das Ergebnis ist ja jetzt ein Wahnsinn. Das ist ja in Wirklichkeit ein Erdrutsch für Trump. Und lustigerweise haben mir eigentlich alle Leute, die in Amerika leben oder die häufig dort sind, gesagt, sie verstehen das nicht, was in den europäischen Zeitungen steht, weil die Stimmung in dem Land ist so, dass die Kamala Harris absolut, absolut keine Chance hat und kein normaler Mensch rechnet damit, dass die das gewinnt. Ne? Und genauso ist es dann gekommen. Also es war ähnlich wie in Österreich. Das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der FPÖ und der ÖVP hat es auch nicht gegeben. Und dort hat es halt das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der Kamala Harris und dem Donald Trump nicht gegeben.
Nein, aber es ist in Europa gut gelungen. Da gab es eine Umfrage, 70% der Deutschen haben geglaubt, dass Kamala Harris gewinnen würde. Also sich nicht für den einen oder den anderen entschieden, aber sind doch davon überzeugt worden, dass Kamala Harris da vorne liegt. Ich muss ehrlich sagen, habe dann auch schon langsam angefangen, es zu glauben. Aber das sieht man schon, in welcher Form die Medien einfach auch Meinung beeinflussen können. Es war in dem Fall egal, weil die Europäer haben eh nicht gewählt. Aber diese Berichterstattung ist schon irgendwie ein bisschen gefährlich.
Ja, nein, das ist hochgradig manipulativ. Und was das besonders beängstigende ist, dass es so einen Medienverbund gibt, ja, wo alle in die gleiche Richtung gehen. Also das ist, erscheint ja wirklich, ich würde es nicht Verschwörungstheorien in die Welt setzen, also würde irgendwer wo sitzen und das vorgeben und dann rennen alle in diese eine Richtung. Es ist natürlich nicht so, sondern es liegt eher an der Auswahl der Journalistinnen und Journalisten. Also die werden alle nur aus einem bestimmten Spektrum genommen und dann geht halt das alles in die eine Richtung. Ich glaube, es ist der Ekel vor dem Donald Trump so groß gewesen, dass die Menschen in den Redaktionen das einfach nicht glauben wollten. Ja, und deswegen haben sie sich eine seltsame Gegenwelt erfunden.
Und dann aber doch immer wieder zusammenbricht am Schluss, weil es glaubt er dann doch nicht.
Das endet dann immer in der totalen Katastrophe, wo sich dann alle wundern drüber. Und ich habe wirklich so leid gehört, aus meinem Bekanntenkreis, die auch sehr auf die Harris gesetzt haben, die haben gesagt, ja, ich bin dann am nächsten Morgen mit der Straßenbahn in die Arbeit gefahren und alle Menschen haben so traurig dreingeblickt und es war überall eine depressive Atmosphäre, die man da freute. Mir ist das überhaupt nicht aufgefallen. Ich bin auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren, waren alle ganz normal wie immer. Also die sehen schon die Bedrückung überall, ja, weil einfach das, was sie unbedingt wollen, in der Realität nicht aufgeht, weil man darf ja eins nicht vergessen, was da in den USA passiert ist. Ja. Das hat ja irgendwie alles Lügen gestraft, was wir vorher gesagt haben, weil das, was man bis jetzt noch behauptet, dass nur die dummen Unterklassen den Trump wählen, dass die Frauen den Trump nicht wählen, dass die Schwarzen und die Latinos den Trump nicht wählen. Das ist ja alles widerlegt.
Gerade bei den Latinos war der Anteil der Trump-Wähler dieses Mal wirklich hoch. Bei den Schwarzen ist er auch deutlich gestiegen. Ich glaube, bei den Frauen war es schon so, dass Frauen mehrheitlich ein bisschen mit Überhang zumindest Kamala Harris gewählt haben.
Ja. Aber nicht so, weil sie hat sich auch das Verhältnis verändert. Und was das ganz, ganz Interessante ist, die Jungen haben den Trump gewählt. Also ich habe heute gerade in der Früh noch zugeschickt bekommen, Auswertung, wo aus der hervorgeht, dass also erdrutschartig die jungen Männer unter 30 den Trump gewählt haben und selbst bei den jungen Frauen nicht so stark, aber da auch eine Bewegung in Richtung Trump sich ereignet hat. Ja. Und das ist schon faszinierend, weil wenn die Jungen, da hat man immer gesagt, die Jungen sind irgendwie links-liberal und so und jetzt sind die auf einmal konservativ. Ja. Und dasselbe haben wir in Europa. Es ist in Österreich so gewesen bei den Wahlen, es ist in Deutschland bei den Umfragen sieht man es immer so, also bei den ganzen Wahlen, die es in letzter Zeit gegeben hat, in den deutschen Bundesländern, ist überall eine starke Tendenz der Jugend zur AfD da gewesen. Das muss man sich vorstellen. Zu einer Partei, wo alle sagen, ja, dort sitzt der Hitler drinnen, ja, aber die Leute sind unbeirrbar, sie wollen es trotzdem.
Schauen wir uns vielleicht ganz kurz an, die Rede von Donald Trump oder einen Ausschnitt der Rede von Donald Trump nach seinem Wahlsieg.
Ich möchte mich bei allen Menschen in Amerika bedanken für die außerordentliche Ehre, die man mir erwiesen hat, mich zum 47. Präsidenten der USA zu wählen und auch natürlich zum 45. Und ich werde für alle kämpfen, für jeden Bürger. Sie werden eine Zukunft erhalten. Jeden einzelnen Tag werde ich für sie kämpfen, mit jedem Atemzug. Und ich werde nicht ruhen, bis wir ein starkes, sicheres Amerika in Wohlstand errichtet haben, das unsere Kinder verdienen, das sie verdienen. Das wird die goldene Ära Amerikas werden.
Ja, Donald Trump jetzt auch als neuen Slogan, man hat es drüber gesehen, we'll fix it, versucht er jetzt die Gesellschaft wieder zusammenzuführen, die jetzt doch schon relativ gespalten ist in den USA, oder ist das jetzt mal nur ein leeres Versprechen? Oder die andere Frage wäre eigentlich, kann einem das jetzt noch gelingen, nachdem sich diese Gräben dort ja schon auch bereits ziemlich weit aufgetan haben?
Ja, also ich glaube, so gespalten ist die Gesellschaft doch, aber nicht so, wie die meisten Leute glauben. Das ist nicht so ein Spalt, der in der Mitte durchgeht, sondern das ist eher ein Spalt, ja, zwischen den oberen 20% und den drunteren, ja, weil jetzt hat ja die Alice Weidel, hat er das sehr schön gesagt.
Das können wir vielleicht auch noch einspielen, vielleicht, dass wir uns noch anschauen, was die Alice Weidel da auf die Frage von einem ARD-Journalisten gesagt hat.
Trump hat ja einen Wahlkampf gemacht mit Lügen, mit Hass und Hetze, wie wir es vorher noch nie gekannt haben. Ist er auch in dieser Hinsicht ein Vorbild für Sie? Wollen Sie künftig den Ton noch verschärfen?
Also Sie framen jetzt mich mit Hass und Hetze, also genau diese ganze Rhetorik, die Sie gegen Donald Trump aufgefahren haben. Und da lassen Sie mich eins sagen. Donald Trump hat genau deshalb, wegen der Hass und Hetze, wegen der Verächtlichmachung aus dem Ausland, von den Mainstream-Medien, hat er diese Wahlen ja auch gewonnen, weil die Leute sich nicht mehr für dumm verkaufen lassen. Dieser ganze woke-linke Schwachsinn, der hier auch mit von den Mainstream-Medien gestützt wird, das lassen die Leute nicht mehr mit sich machen. Und vor allen Dingen haben die jungen Leute Donald Trump gewählt. Warum? Weil sie vernünftig ausgebildet werden wollen und nicht mehr diesen ganzen wokenlinken Gender-Quatsch gelehrt bekommen wollen, sondern echte Zukunftsperspektiven mit einem vernünftigen Bildungssystem. Und genau daran krankt es in der Bundesrepublik Deutschland aus. Ich werde Ihnen sagen, was passiert, wenn die AfD in der Regierung sitzt. Sie wird genau diesen ganzen Gender-Quatsch aus dem Bildungsplan rauswerfen und den jungen Menschen in diesem Land, der arbeitenden Bevölkerung, Perspektiven geben.
Das hört sich ja sehr gut an.
Die Fragestellung des ARD-Journalisten war doch etwas merkwürdig, muss man ehrlicherweise sagen. Ein bisschen suggestiv, auch feststellend, dass eben der Wahlkampf von Donald Trump in erster Linie aus Hass, Hetze und Lügen bestanden hat. Alice Weidel hat er dann gekontert. Die Gesichtsausdrücke der Journalisten auch ein bisschen merkwürdig. Also warum eigentlich noch immer diese Gesinnungspolitik, vor allem in den öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten, wenn man offensichtlich sieht, dass es ja genau zum Gegenteil von dem führt, was man gerne bewirken möchte. Also jetzt gewinnt die AfD, in Österreich gewinnt die FPÖ, in Amerika gewinnt Donald Trump, alles Hassfiguren eigentlich genau dieser Medien. Aber man macht trotzdem weiter, obwohl man eigentlich sieht, dass dieses System sozusagen des permanenten Schlechtmachens genau das Gegenteil bewirkt.
Ja gut, das hängt damit zusammen, dass die Leute, die heute im Öffentlich-Rechtlichen sitzen, nicht anders können. Ja? Weil wenn man sich das Bild angeschaut hat, die Frau und der Mann, die dort sitzen, hoffentlich wissen sie, welchem Geschlecht sie zugehören, die sind ja besessen. Ja? Also ich glaube, da sitzen lauter Besessene drinnen und die können nicht taktieren, sondern die müssen so sein, wie sie sind, Getriebene. Das ist auch in der ORF, ja, und auch diese deutschen Öffentlich-Rechtlichen, das sind halt Agitationsbüros für Rot-Grün. Ne? Und leider Gottes hat Rot-Grün in Deutschland halt gerade einmal 30%, was heißt 30%, nicht einmal haben sie das. Sie sind jetzt auf 26%, wenn ich die zwei Parteien zusammenziehe. Und darunter leiden die. Und ich glaube, die werden immer verbitterter und verbissener. Das ist ja in Österreich genau das Gleiche. Ja? Also das heißt, diese Wut, die kommt da zum Ausdruck und sie diskreditieren wütend alle, ja, die nicht in ihr Konzept von Welt und Gesellschaft und nicht in ihren ideologischen Rahmen hineinpassen. Und das, was die Alice Weidel hier übrigens sehr intelligent gesagt hat, Also ich finde die überhaupt, ist eine tolle Frau, tolle Politikerin. Es ist genau der Punkt. Die Alice Weidel hat nämlich noch in einem anderen Interview und noch einen viel besseren Satz gesagt. Die hat gesagt, in Amerika wurde nicht das gewählt, was das woke Hollywood will, sondern das gewählt, was die Arbeiterklasse will. Also ich meine, und genau das ist es auch. Die normalen Menschen, die halt nicht viel Geld haben und die unter der Wirtschaftskrise leiden und unter der unsäglichen Politik der Demokraten, was die Wokeness betrifft, leiden, dem man jeden Tag erklärt hat, was sie für Trotteln eigentlich sind. Das ist ja in Österreich ja. Genau das Gleiche. Ja, die wehren sich nicht mehr öffentlich, sondern die gehen in die Wahlzelle und machen halt ihr Kreuz bei Trump oder bei Kickl, nicht? Oder bei der AfD in Deutschland. Ja. Und dann wird den Leuten, die da in den Anstalten, ich sage Anstalten, sitzen, wird das dann serviert und dann sind sie entsetzt. Und depressiver werden nur viel schlimmer. Also ich glaube, der Trump hat gewonnen, weil die Menschen einfach das nicht mehr ertragen. Ja? Und genauso deswegen hat der Kickl in Österreich gewonnen. Sie ertragen es einfach nicht mehr. Jeden Tag gesagt zu bekommen, dass man ein Vollidiot ist und völlig falsch, das ist irgendwann reicht er das.
Ja? Und sogar völlig falsch die Wahlen prognostiziert, weil das muss man ehrlich sein, das ist ja jetzt doch schon ein bisschen inflationär und auch wenn man kein großes Vertrauen in die Umfrageinstitute hat, dass man sich derartig verschätzt, dann muss man, es schaut schon ein bisschen aus, wie wenn es doch irgendeine Absicht dahinter geben würde.
Nein, es gibt zwei Erklärungen, die man da finden kann. Das erste ist, es gab in Österreich den Fall, wo ein ganz berühmter Markt- und Meinungsforscher einmal bei den Landtagswahlen in Wien, ja, weil ihm die ÖVP versprochen hat, dass er Stadtrat wird, ja, immer Ergebnisse vorhergesagt hat, die grandios für die ÖVP waren, weil er das im Innersten wollte. Also da hat dem hat das Unbewusste eine Rolle, einen Streich gespielt. Und am Ende hat die ÖVP überhaupt nicht so gut abgeschnitten und er ist nicht Stadtrat geworden. Also das ist das eine. Ja. Und also das heißt, der Wunsch, der unbewusste Wunsch, der wird fließt ein. Und das andere ist einfach, dass die Markt- und Meinungsforschung natürlich nichts anderes ist, wie ein Bestandteil des PR-Apparats. Ja. Also mit Markt- und Meinungsforschung, das kannst du mir glauben, weil ich mache das ja seit mittlerweile 35 Jahren, ja. Ich bin noch nirgendwo reingegangen, was irgendwo im politischen Kontext war, wo man nicht gesagt hat, könnte man das nicht ein bisschen so oder so machen? Also das ist durchaus üblich und da machen, es gibt halt welche, die machen es bezahlt und andere, die sind ideologisch so festgelegt, dass sie es gleich freiwillig machen. Nicht? Und dann kommen halt diese abstrusen Ergebnisse raus, Kopf-an-Kopf-Rennen. Es gibt überall Kopf-an-Kopf-Rennen, wo die Rechten gewinnen und zu gewinnen scheinen und da gewinnen sie am Ende eh. Also und dann stehen wieder alle als Blamierte da, aber wahrscheinlich
ist ehrlich gesagt mittlerweile auch relativ egal. Ja. Ja. Aber wir können uns jetzt vielleicht auch noch kurz anschauen, die Reaktion von Kamala Harris auf ihre Wahlniederlage.
The outcome of this election is not what we wanted, not what we fought for, not what we voted for, but hear me when I say, the light of America's promise will always burn bright. As long as we never give up, and as long as we keep fighting.
Gut, also ist eine Reaktion, die jetzt auf der einen Seite natürlich völlig nachvollziehbar ist, weil die Frau schwer gezeichnet ist von diesem Wahlkampf und auch von der Niederlage. Aber das jetzt, was sagt sie, the light of America's promise?
Ja, das
ist Democracy, ich habe es jetzt nicht ganz verstanden, aber offenbar diese Idee, dass Donald Trump eine Gefahr für die Demokratie ist, die dürfte sich jetzt weiter fortsetzen.
Ja, nein, es ist immer das Gleiche, ne? Es wird der Teufel an die Wand gemalt. Wenn man den Teufel nicht tatsächlich gegenständlich hat, dann muss man erfinden. Ne? Und das wieder im Übrigen ist diese ganze Tristesse dieses Bildes, der Hintergrund und so. Also das ist ja wirklich, da sieht man einfach, das ist ein starkes Symbol für die Kaputtheit der Demokratie. Partei, die sie ja kaputt gemacht hat dadurch, dass sie irrsinnig lang an den völlig desolaten Biden festgehalten hat. Das darf man nicht vergessen, das fließt da in die Wahlen ein, weil es ist ja verantwortungslos, das muss man wirklich sagen. Das ist ein armer, alter Mensch. Ja? Also verantwortungslos, den so lange da an vorderster Front stehen zu lassen.
Ja, er ist ja noch immer, ne?
Er ist noch immer Präsident und er ist ein verwirrter, alter Mann. Ja? Und dann mit ihr zu kommen, weil es ist ja so, Obama wollte sie ja gar nicht.
Also die aber wieso ist man damit die gekommen?
Weil der Biden hat die Partei, wollte ja unbedingt kandidieren. Und der hat die Partei dann bestraft damit, indem er gesagt hat, alle seine Unterstützer gehen über auf die Kamala Harris. Und deswegen war der demokratischen Partei waren die Hände gebunden und sie mussten sie schlucken. Ja? Also die halbe demokratische Partei wollte diese Frau nicht.
Wäre zum Beispiel jemand wie Michelle Obama, ich weiß nicht, ob die wollte oder so, deutlich besser gewesen. Ja,
wenn mit Michelle Obama hätten sie eine veritable Chance gehabt, das Rennen zu gewinnen. Das muss man sagen, das ist eine hochpopuläre, interessante, kluge Frau, da kann man ja nichts sagen. Ja? Also das wäre eine ebenbürtige Kandidatin für den tollen Schauspieler Donald Trump gewesen. Aber was du auch gesagt hast und was unglaublich ist, ist, was man aus dem Trump macht. Ich hab mir das da durchgelesen. Jetzt ist man ja der hundertprozentigen Auffassung, dass der Donald Trump ja ein rechtsautoritäres System in den USA einrichten möchte. Gerade ein Land, wo so viele Checks and Balances gibt, ja, wo man ja nicht, er kann ja nicht ausbrechen und sagen, ich bin halt der Diktator. Es gibt ja ein Rechtssystem, ja. Es gibt eine politische Struktur. Das ist ja alles, das sind ja irrsinnig viele Stabilitätsfaktoren in der amerikanischen Demokratie. Die kann ja nicht Trump außer Kraft setzen. Und jetzt versucht man Erklärungen zu finden, ja, warum der rechtstotalitär ist. Also erstens, weil er gesagt hat, er möchte eine drastische Zentralisierung der Regierungspolitik, möchte das Bildungsministerium, das Heimatschutzministerium abschaffen und er möchte den FBI erneuern. Also was an dem jetzt rechtstotalitär ist, weiß ich nicht ganz genau, weil in Österreich werden Ministerien abgeschafft, zusammengelegt, das passiert eigentlich die ganze Zeit. Und ein starker Zentralismus, den gibt es auch in Frankreich. Also kein Mensch muss sich davor fürchten, dass der Macron das in ein faschistisches System verwandelt. Aber das geht dann genau in dem Takt weiter. Ja. Er möchte tausende Mitarbeiter in den Bundesbehörden durch rechtskonservative Gefolgsleute ersetzen. Ja, das passiert die ganze Zeit, wenn eine Regierung wechselt, während was sie bei der ASFINAG wird alles austauscht. So.
Also, ja, bei allen Regierungsfragen, Unternehmen werden dann die Vorstände im Laufe der Regierungsperiode ausgetauscht, auch die Aufsichtsräte.
Ja. Hat man jetzt die Gitti Edra wieder in Aufsichtsräte. Ja. Also ich meine, ich betrachte das nicht als ein faschistisches Gestehen. Migrationspolitik, Massenabschiebungen sowie Fertigstellung der Mauer zur mexikanischen Grenze. Was sich in Mexiko abspielt, ja, jetzt und wer da alle schon wieder zuwandert, ja, dass man da was dagegen macht, halte ich auch nicht unbedingt für faschistisch. Das Abtreibungsrecht soll verschärft werden. Also bitte, die Kirche in Österreich war sehr glücklich damit. Ich nehme nicht an, dass die Kirche eine faschistische Organisation ist. Und die Umkehr der Umweltpolitik, dass Programme für saubere Energie quasi jetzt ein bisschen reduziert werden sollte, verstehe ich auch, weil es wird in Amerika und in Europa damit die Wirtschaft ruiniert. Also wenn man heute nach Deutschland schaut, ja, was macht die CDU jetzt? Die CDU sagt, bitte machen wir vielleicht eine längere Laufzeit, bis wir die Klimaziele erreichen. Mhm. Ja, weil sie sehen, ja,
es geht sich nicht mehr aus.
Ja, die Länder sind hoch verschuldet, die ganzen, also die Grünen an der Regierung zerstören alles. Also ich meine, und das sagt man, ist rechtsautoritär. Also ich meine, da muss man ja verrückt sein. Ja? Also ich habe das Gefühl, egal was dieser Trump macht, am Ende des Tages ist rechtsautoritär, egal was der Kickl macht, ist rechtsautoritär. Egal was irgendeiner von der AfD sagt, alles rechtsautoritär.
Ja, die Frage ist natürlich, ob sich das in der Bevölkerung dann als rechtsautoritär durchsetzt. Man kann es so bezeichnen, aber ob das die Menschen dann auch so empfinden, weil man kann jetzt diese Maßnahmen, die du gerade vorgelesen hast, für sinnvoll oder nicht sinnvoll erachten. Also prinzipiell ist es natürlich immer machbar, politisch gesteuert und dass immer diese Spitzenbeamten etc. Man versucht natürlich, also bei den Beamten ist es ja in Österreich noch immer relativ schwierig, aber die Kabinette werden natürlich ausgetauscht, auch die dahinter stehen. Die Aufsichtsräte werden entsprechend der Eigentümerstruktur, also wenn das BMF ÖVP geführt ist, dann sind die und die Regierung eben eine Koalition aus zwei Parteien ist, dann ist die Tendenz, dass die Aufsichtsräte entsprechend besetzt werden, war immer so. Immer und wenn man das nicht möchte, dann muss man diese Unternehmen aus dem staatlichen Einfluss herauslösen. Da kann man sagen, dann aber jeder Eigentümer besetzt eben seine Aufsichtsräte so, wie er das gerne möchte. Und wenn man es nicht möchte, dann muss man, glaube ich, da sehr viel mehr liberalisieren und den staatlichen Einfluss in den großen Unternehmen auch zurückdrängen. Ja. Das ist die einzige Möglichkeit, dass man sich dem politischen Einfluss entzieht. Aber ob die Leute da mitmachen oder ob dann nicht einmal irgendwann alle sagen, gut, dann sind wir jetzt halt alle rechte Faschisten, weil wir diese Politik doch irgendwie mittragen. Was ja auch eine Gefahr ist, ne? Weil dann hast du wieder diese Abgrenzung zum richtigen Faschismus, die komplett verschwindet.
Ja, also ich sag's ganz ehrlich, wie das heute ausschaut, ist, wenn man nicht sich offen als SPÖ-Wähler oder als grüner Wähler outet, ja, oder von mir aus auch ein Kommunist, ja, ist man immer ein Faschist. Also darauf läuft's ja hinaus. Und das hat angefangen wirklich mit dem unsäglichen Buch von der Natascha Strobel, wo sie ja letztendlich resümiert
hat. Hat das jemand gelesen?
Ja, das hat eine Riesenauflage gehabt und offenbar haben es die Leute gelesen. Ich muss zugeben, ich hab's auch gelesen. Ja. Und wo am Ende rauskommt, und das ist ja genau das, was man in Amerika auch schon seit 15 Jahren versucht. Kommt raus, die Konservativen haben eine starke Tendenz zum Faschismus. Der Faschismus ist ein Krisenlösungsinstrument des kapitalistischen Systems, und wenn den Konservativen, wenn sich für die das nicht ausgeht, dann greifen sie zum Faschismus, werden sie totalitär. Und das ist gepredigt worden von den Demokraten auch schon seit Ewigkeiten in den USA, um die Republikaner zu diskreditieren. Und was ist das Ergebnis? Die Republikaner stellen den Präsidenten, haben die Mehrheit im Senat, wie es mit dem Kongress ausgegangen ist, weiß ich nicht, besetzen das oberste Gericht, haben sie die Mehrheit. Also das heißt, die Bevölkerung stattet diese Parteien, die so diskreditiert werden, überall mit einer satten Mehrheit oder satten Zugewinnen aus, weil sie davon genug haben. Und das zweite, ein wichtiger Punkt, das Gift der Wokeness, ja, das vergiftet wirklich...
Ist das in Amerika aber noch stärker als bei uns,
noch
oder?
Stärker wie bei uns, und das vergiftet die Parteien. Also sowohl die ÖVP als die SPÖ, überall, wo die eindringen, ja, die Grünen, ja, also die Grünen leben auf, ja, also wenn man denen das Gift zuführt, geht es ihnen gut. Die anderen, die traditionellen Parteien, ja, brechen zusammen. Die ÖVP verliert 450.000 Wähler, verliert die an die FPÖ, ja, in Amerika gibt es einen Erdrutsch, in Deutschland gibt es einen Erdrutsch. Es geht alles weg von diesen Wokenparteien. Und das ist ja für mich das Wunder dieser ganzen Geschichte, ja, dass es wirklich einer ganz kleinen Minderheit gelingt, ja, diese Parteien so in Geiselhaft zu nehmen und so unter Kontrolle zu kriegen. Also das ist ja wirklich grotesk. Ja. Also, und ich glaube, das ist das Ende dieser Parteien. Also wenn das so weitergeht, ja, und wenn sie die dann nicht, wenn die nicht ein vernünftiges Verhältnis, Selbstbestimmungsgesetz in Deutschland. Ja, ja. Also wer da sagt, das ist super, der muss ja nicht ganz dicht im Kopf sein.
Zu täuschen kann man heute eh noch. Ja.
Also das ist ja
aber ist das in Amerika, ist das in Amerika auch so extrem? Weil normalerweise ist ja, also ich habe immer noch gehabt, das ist in Amerika noch schlimmer als in Europa. Ja, ja. Aber das ist wirklich spannend, wie gelingt es einer doch relativ kleinen Gruppe, gesellschaftlich relativ kleinen Gruppe, sicher auch wichtig und wie auch immer, aber trotzdem sind die zahlenmäßig einfach nicht sehr groß, derartig zu polarisieren und auch derartig sozusagen in Systeme einzudringen, denen es offenbar nicht gut tut, weil man muss, also gerade bei den konservativeren Parteien wie einer ÖVP ist das natürlich nicht das, was ihre Wähler meinen oder glauben.
Also ich glaube, dass die Herrschaft in der Wokenbewegung, ja, die haben alte weiße Männer, die jetzt sie einbilden, eine Frau sein zu müssen. Und die haben einen wahnsinnigen Zug dazu, autoritär zu herrschen. Also das heißt...
Man ist eine Intoleranz allem anderen gegenüber.
Also,
das ist das,
also da gibt es einen Journalisten vom WDR, der zieht sich jetzt als Frau an. Ja? Und das ist alles, was der sagt. Ja? Das ist da hat man wirklich, kriegt man eine Beklemmung, weil dieser Anspruch, ja? er ist der Verkünder oder sie, besser gesagt, die Verkünderin der Wahrheit. Und jeder, der irgendwie dagegen ist, muss niedergewalzt werden mit Gesetzeshilfe und mit Rechtsparagraphen. Das ist ja alles, eigentlich furchtbar. Ja? Und wenn man immer sagt, die Demokratie, die Gefährdung der Demokratie, also ich halte das wirklich für eine Demokratiegefährdung, weil was sagt man heute? Sagt man, die Klassenfrage ist ersetzt worden durch die Anerkennungsfrage. Also früher ist es um soziale Ungleichheit gegangen und heute geht es darum, Minderheiten anzuerkennen. Ich bin absoluter Verfechter davon, diese ganzen Woken-Minderheiten, also die sich unter dem Titel der Wokeness versammeln, anzuerkennen. Aber was diese Minderheiten wollen, ja, die begnügen sich nicht mit der Anerkennung, sondern die wollen die Herrschaft über die Gesellschaft übernehmen. Und das ist, glaube ich, wirklich der totale Irrsinn, weil USA, ja, wenn man heute in den großen amerikanischen Unternehmen, den Top 500, ja, wenn man da irgendwo am Arbeitsplatz, ja, sagt, ja, man haltet irgendwie am Konzept der biologischen Geschlechter fest, dann hat man die Kündigung. Also man darf nicht vergessen, dieses Gift ist tief in die Wirtschaft, in die Strukturen eingedrungen und nachdem die Leute, die da die Führung haben, ja, alle aus universitären Kontexten kommen, die Universitäten sind halt von dem Gift total befallen, ja, breitet sich das überall aus und das führt dazu, dass zu einer Spaltung der Gesellschaft kommt, aber die ist nicht vertikal, sondern die ist horizontal. Man hat oben das obere Viertel, ja, hebt vollkommen ab, ja, und die drunter sind verwundert, verstehen das nicht mehr und wollen dann halt rechts. Ist ja völlig logisch, ja. Das wäre ja auch verrückt, wenn sie das nicht machen würden, ne?
Und wie es jetzt weitergehen wird in den USA, wird man sehen, angeblich soll ja Elon Musk da eine besondere Rolle bekommen. Der hat jetzt auch aufgrund dass der Aktienkurs von Tesla gestiegen ist, mal 12 Milliarden mehr Vermögen. Ich meine, wenn es verkaufen würde, muss man auch ehrlicherweise sagen, das existiert natürlich nur am Papier. Macht Sinn, dass man jetzt Unternehmer oder gerade Elon Musk, der ja schon eine schillernde und nicht ganz unumstrittene Figur ist, so stark hineinnimmt, auch in eine Regierungsfunktion? Ist das ein richtiges Signal? Wäre in Europa, glaube ich, in der Form eher ungewöhnlich, obwohl man auch immer wieder versucht hat, Quereinsteiger in die Politik zu bringen. Das war leider nie besonders erfolgreich, weil die halt dieses politische Handwerk einfach nie erlernt haben und meistens dann dort auf recht verlorenen Posten gestanden sind und gar nicht gewusst haben, wie ihnen in dieser Welt der Bünde, Interessensgemeinschaften und so weiter geschieht und mit der naiven Idee dort reingegangen sind, sie wollen jetzt was und das passiert dann auch, was natürlich nicht der Fall ist, wenn man weiß, wie das dort funktioniert, weil es einfach sehr viele Interessen und Ausgleichsbestrebungen einfach zu berücksichtigen gilt. Aber ist Elon Musk ein gutes Signal für Donald Trump?
Also das ist der große Unterschied zwischen Europa und den USA. Ja. In Europa, wenn man da als Unternehmer, als erfolgreicher Unternehmer oder Unternehmerin in die Politik geht, ja, dann weiß man nach 3 Monaten, dass man da feuer am Platz ist. Nicht? Weil man kann de facto nichts umsetzen. Nicht? Also man wird ständig von Bürokratien und von einer sehr seltsamen Parteikultur behindert und man ist im Ende steckt man in einem Intrigensumpf drinnen. Ja? Und jeder,
ja, ich finde, in Österreich ist es sehr viel so ein Interessensausgleichssumpf. Du kannst einfach den einen nichts wegnehmen, ohne den anderen was zu geben. Das muss immer so geben und nehmen sein. Dieser Ausgleich darf nie verloren gehen. Also jetzt zu sagen, weiß ich nicht, wir machen wir senken, der Wirtschaft geht es nicht gut, wir senken die Kosten um 10%, stehen alle anderen auf und sagen, was ist mit uns. Das geht einfach nicht. Na, insofern sind so Maßnahmen, die relativ viel bringen würden, aber nur eine Gruppe betreffen in Österreich so gut wie unmöglich.
Genau. Und das heißt in Österreich wohlerworbene Rechte. Die hat man sich immer ersessen. Die meisten Leute wissen gar nicht mehr, wie sie zu dem Recht kommen sind. Meistens ist ja auch nicht erkämpft. Wer erkämpft in Österreich was? Also, und das kann man ihnen nie wieder wegnehmen. Und der zweite Ausdruck dafür ist Sozialpartnerschaft.
Ja,
die Sozialpartnerschaft, die alles planiert, betoniert, nivelliert.
Ja, und der Sebastian Kurz ein bisschen an Bedeutung verloren hat. Das hat man ihm auch wirklich ganz, ganz übel genommen. Ich glaube, einer der Gründe, warum dann am Endeffekt es so gekommen ist, wie es gekommen ist, war, dass sich das Sebastian Kurz diese Sozialpartner zu Feinden gemacht hat, nicht indem er so böse war, aber indem er sie einfach entmachtet hat und denen die Rolle zumindest stark minimiert hat. Ja. Und das ist wirklich ganz schlecht angekommen dort.
Genau. Es hat also 2 Bundeskanzler gegeben, die an der Sozialpartnerschaft gescheitert sind. Das erste, ja, der erste Volkskanzler, Alfred Gusenbauer, der hat sich ja selbst als Volkskanzler bezeichnet, wurde ja von der Presse so bezeichnet, ist aber nicht in den Genuss gekommen, als Faschist tituliert zu werden. Dazu hat man den Herbert Kickl dann herangezogen. Also der war es, bei der hat er die ganzen ÖGBler aus dem Parlament rausgehauen, was ja völlig richtig war. Aber das hat er nicht überlebt. Also da ist dann die Betonwalze gekommen. Und dann zum Schluss war er flach, wie ein Flunder, hat sich aber dann gut regeneriert, schaut halt wieder gut aus und ist im Übrigen zu einem erfolgreichen Unternehmer geworden, wie der zweite, der Sebastian Kurz, der das selber gemacht hat, ja, plattgewalzt. Und jetzt sieht man aber, der kann was, weil seine Gewinne steigen jedes Jahr. Also der ist sicher sehr zufrieden mit dem, was er macht und macht einen tollen Job. Das ist der Unterschied zwischen Amerika und Österreich. Weil in Amerika, wenn der in die Regierung kommt, der Musk, ja, dann hat er ein Handlungsfeld, er kann wirklich was tun. Ja? Nicht, weil man darf nicht vergessen, Unterschied zwischen Österreich und Und Amerika ist er, dort werden auch die Beamten ausgetauscht. Ja. Also da wird ein
Ministerium
leer gemacht.
Ne?
Ja. Alles auch bei uns bleiben wir die hocken. Ja. Und die alten Beamten, die hocken, die behindern dann den Fortgang für die, die es neu übernehmen. Weil das ist in Wirklichkeit, also ich möchte halt nicht als Schwarzer, als Schwarzer Sozialminister werden. Nicht, da hast du unten ein linkes Ministerium. Ja. Da kannst du, stehst in der Früh auf.
Ja, aber das war in Österreich immer schon dieses Beamtentum und auch, dass man die ja pragmatisiert und ungehindert gemacht hat, war in Österreich immer so ein Schutz gegen politische Einflussnahme auf die Ministerien. Das war ja eigentlich so mal die Grundidee. Heute hat das natürlich zur Folge, dass wohl der Minister und das Kabinett oben wechselt. Aber ich kann mich noch erinnern, damals 2017, wie Beate Hartinger-Klein dann Sozialministerin wurde, im extrem rot, natürlich über Jahrzehnte rot geführten Sozialministerium. Also es war fast sinnlos. Ja, die hat dort einfach nur ausgesprochen wenig tun können. Ja. Natürlich kannst du als Minister da mit Weisungen arbeiten, aber die werden verschriftlich und da muss man auch, glaube ich, sehr gut aufpassen, wie man das formuliert. Ja. Aber am Ende des Tages, was die nicht in schriftlicher Weisung festgehalten hat, ist dort einfach nicht passiert. Gemacht, also das war wie gegen eine Mauer. Also da ist natürlich der Wirkungsraum schon extrem stark begrenzt, einfach dadurch, dass natürlich über Jahrzehnte von einer politischen Partei, die dieses Ministerium meistens hat, eine Beamtenschaft aufgebaut wird. Die kann man kaum ersetzen und wechselt dann die Farbe des Ministers, ist es eigentlich relativ ungefährlich für das Ministerium, weil am Ende des Tages läuft es noch immer genauso wie vorher.
Ja, genau. Das ist, sagt man, ein Vorteil dieses Beamtensystems ist Stabilität.
Ja. Also man kann da oben... Und sie kennen sich auch gut aus zum Teil. Sie sind auch wirklich staatlich gut. Sie machen das seit Jahrzehnten. Sie wissen schon, was sie tun. Ne?
Also das sind Top-Leute, die kennen das, die haben viel Erfahrung. Und wenn man einen Neuen an die Spitze setzt, merkt das die Bevölkerung gar nicht. Und das ist in Österreich sehr wichtig, weil ja sehr häufig dort einen Neuen hingesetzt werden, wo man sich wundert, wie kann denn das sein? Jetzt sitzt da. Also ich war das erste Mal zum Beispiel, wie ich den Kocher kennengelernt habe. Ich war so direkt verstört, ja, dass das ein kompetenter Mensch ist, nicht? Weil sonst lernt man, das passiert dann selten, nicht? Aber der war großartig, mit dem zu diskutieren. Eine wahre Freude, ja. Aber das gibt einen zweiten Aspekt, den man kritisch hinterfragen muss, und zwar, wenn man das macht, ja, dass man sagt, man braucht eine Beamtenschaft, ja, die dort sitzt, ja, egal was politisch passiert, ist das natürlich ein Misstrauen gegenüber dem Souverän. Das ist gar keine Frage, und ein Misstrauen gegenüber der Politik. Ne? Weil, ich meine, in Wirklichkeit sagt man, der Souverän, der ist eh zu blöd und der trifft falsche Entscheidungen, und um die falschen Entscheidungen zu neutralisieren, braucht man halt Beamte, ja, die einfach den üblichen Trott weitergehen. Ja? Das hat sicher eine stabilisierende Funktion. Teilweise hat es aber auch eine hemmende Funktion, was den Veränderungswillen und die Kreativität, ja, und die Erneuerung betrifft. Also Österreich kann sich halt nicht erneuern. Das ist sehr schwierig, weil bis sie das erneuert, müssen Generationen von Beamten den Friedhof für immer besuchen. Also das, dann geht's, ja.
Zumindest und, die Pension erreichen.
Ja, die Pension erreichen. Also das ist wirklich das Problem. Und das ist in den USA anders. Und deswegen wird der Trump, den ich für ein Genie halte,
Musk,
der ist auch andererseits ein Top-Physiker, weil man muss sich vorstellen...
Aber ein bisschen, also wenn man das so zuhört, muss man sagen, so ein bisschen an der Grenze zum Autistischen befindet sich der schon.
Die meisten genialen Menschen sind an der Grenze zum
Autistischen. Das ist schon immer so ein bisschen, oder? Das ist,
ja. Ein Top-Unternehmer, ein Top-Physiker, die Raketen kehren zurück an den Abschussort. Also wenn man das sieht, denkt man, das ist ein Wahnsinn. Ja? Also das ist kein Trottel. In Österreich sagen alle, haben sich jetzt alle darauf geeinigt, dass er ein Faschist ist. Das ist offenbar, muss man wirklich ein Faschist sein, um erfolgreich zu sein. Weil wenn man kein Faschist ist, ist man halt ein anpassungssüchtiger Depp. Ja? Also jedenfalls, der wird sicher was bewegen können. Das ist keine Frage. Erstens, er muss sich nicht anpassen, er hat genug Geld. Wenn er den Job verliert, hat er ihn halt verloren. Also der hat sich freigespielt von allen Zwängen, von vielen Zwängen dieses öffentlichen Lebens.
Einige Veränderungen hat es jetzt ja auch in Deutschland gegeben. Heute hat... Olaf Scholz mehr oder weniger seinen Finanzminister Christian Lindner entlassen. Der hat ja ein 18-seitiges Papier mit liberalen Wirtschaftsforderungen vorgelegt und stimmt sozusagen dem Budgetplan und dem Budgetkurs seiner Koalitionspartner nicht mehr zu unserem größeren Erstaunen. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen Entsetzen, ist der neue Finanzminister jetzt Robert Habeck. Und zwar noch relativ lange, weil es soll ja erst dieser Misstrauensantrag am 15. Jänner kommen von Olaf Scholz und dann Neuwahlen im März. Also da wird noch relativ viel Zeit vergehen. Kurz zusammengefasst, die Ampel in Deutschland ist gescheitert. Erst eigentlich, man hat sich schon für früher gedacht, Christian Lindner hat das Ganze jetzt platzen lassen. ein sinnvoller Zug für Christian Lindner, weil man sagt ja, der, sozusagen der politische Selbstmord mit Anlauf war es ja schon eigentlich als liberale Partei in eine linke Regierung zu gehen. Ja.
Also gut, Christian Lindner und die FDP kann niemand mehr retten. Also die werden, also ich gehe davon aus, dass die mit großer Sicherheit in den Bundestag nicht mehr einziehen werden. Ja. Das sind immer die bestraft werden und jetzt dann auch dieses elende Schauspiel mit dem Verkehrsminister, ja, der das ja macht, wie häufig FDP-Politiker in der Geschichte. Wenn man da beim Innenminister Baum anfängt, da kann man durchgehen, EU-Spitzenfunktionäre als mögliche, die gehen, wenn sie ja dann, wenn sie ihren Karriereplan nicht mehr entspricht, gehen sie halt dann weg. Wechseln die Parteien. Also das ist leider sind die Liberalen, haben einen starken Hang zum Opportunismus, sieht man jetzt wieder, die werden dafür bestraft werden. Der Tod der Ampel, ja, war ein langer, schwieriger, grausamer Tod. Also so wie kann er sterben.
Wir können Sie noch ganz kurz das Statement von Olaf Scholz anhören.
Ich sehe mich zu diesem Schritt gezwungen, um Schaden von unserem Land abzuwenden. Wir brauchen eine handlungsfähige Regierung, die die Kraft hat, die nötigen Entscheidungen für unser Land zu treffen. Darum ging es mir in den vergangenen 3 Jahren. Darum geht es mir jetzt. Ich habe dem Koalitionspartner von der FDP heute Mittag noch einmal ein umfassendes Angebot vorgelegt, mit dem wir die Lücke im Bundeshaushalt schließen können, ohne unser Land ins Chaos zu stürzen. Ein Angebot zur Stärkung Deutschlands in schwieriger Zeit. Ein Angebot, das auch Vorschläge der FDP aufgreift. Das aber zugleich deutlich macht: Angesichts der Herausforderungen, vor denen wir gemeinsam stehen, brauchen wir größeren finanziellen Spielraum. Mein Angebot umfasste 4 Kernpunkte. Erstens, wir sorgen für bezahlbare Energiekosten und deckeln die Netzentgelte für unsere Unternehmen. Das stärkt den Wirtschaftsstandort Deutschland. Zweitens, wir schnüren ein Paket, das Arbeitsplätze in der Automobilindustrie und bei den vielen Zuliefererbetrieben sichert. Drittens, wir führen eine Investitionsprämie ein und verbessern noch einmal die steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten, damit Unternehmen jetzt in den Standort Deutschland investieren. Und viertens, wir erhöhen unsere Unterstützung für die Ukraine, die einem schweren Winter entgegengeht. Nach der Wahl in den USA sendet das ein ganz wichtiges Signal: Auf uns ist Verlass. Ich muss jedoch abermals feststellen, der Bundesfinanzminister zeigt keinerlei Bereitschaft, dieses Angebot zum Wohle unseres Landes in der Bundesregierung umzusetzen. Ein solches Verhalten will ich unserem Land nicht länger zumuten.
Also man muss ehrlich sagen, ein Aufzählen von relativ protektionistischen Maßnahmen. Zuerst hat man die Wirtschaft mehr oder weniger an die Wand gefahren mit einer unfassbaren Mix zwischen Klimawahnsinn und Überregulierung. Und jetzt möchte man sie gerne subventionieren, damit nicht alle den Bach runtergehen. Also dass Christian Lindner da nicht mitmacht, ist durchaus nachvollziehbar. Die Ukraine jetzt noch einmal entsprechend mit Geld zu versorgen, obwohl man nicht weiß, was die USA machen wird, scheint jetzt zu dem gegebenen Zeitpunkt vielleicht auch nicht extrem sinnvoll zu sein. Und weiß man sich nicht ganz genau, was er sich dabei denkt. Olaf Scholz hat sich eigentlich in den letzten 3 Jahren niemals zu einer Linie durchringen können, die irgendwie in Deutschland populär geworden wäre.
Ja, also in Deutschland hat man ihn ja lange den Scholzomaten genannt, nicht? Also eine emotionslose Redemaschine. Also wenn ich am Abend nach Hause komme und mir meine Hausschuhe anziehe, emotionalisieren mich die mehr, wie wenn ich eine Rede vom Olaf Scholz anhöre.
Also mal anschauen, diese Hausschuhe sind besonders schön.
Die sind so wuschelig und weich. Und
flauschig
sozusagen. Flauschig, genau. Da geht man gern rein und so. Nicht? Beim Scholz ist immer alles so. Also da hängen immer die Eiszapfen von der Decke und so. Und
ich kenn, er hat auch jetzt wenig Regung, ja, oder? In der Stimme. Es ist auch jetzt relativ mechanisch.
Also ein Stoiker im besten Sinn des Wortes, denn sind alle Gefühle verdächtig.
Aber vielleicht, wenn du diese Rolle ausfüllst 3 Jahre, dann reicht es dir auch,
ne? Dann reicht es ja, aber der hat ja das schon als Hamburger Bürgermeister gemacht und er war Minister, Arbeitsminister und das war immer dasselbe. Also eigentlich furchtbar. Das ist eine Figur, die eignet sich nicht zum Sympathieträger. Und was ich besonders bemerkenswert finde, ist, dass er jetzt draufgekommen ist, dass er eine liberale Partei in der Regierung gehabt hat. Das genau das, was du gesagt hast. Er ist ja der Babler Deutschlands, also Stamokap, Stamokap Sozialist, ja. 85 Weltjugendspiele in Moskau, ich kenne die Leute alle. Ja.
Du warst auch dort, nicht?
Ja, natürlich war ich dort, ja. Und das ist der Klüngel, der immer mit den Kommunisten zusammengearbeitet hat und die sind freudigst nach Moskau gefahren. Ist ja genauso bei der SPÖ, wo es diese Strömung nach wie vor gibt. Ja. Und Babler ist ja jetzt der wichtigste Exponent. Ja. Und das sind in der Wolle gefärbte Stadtsozialisten. Also was der aufgezählt hat, ist alles.
Es ist wirklich, oder? Du zuerst fährst du diese Wirtschaft an die Wand, ja, dann sagen die alle schon, halt, so geht's nicht, das Ding fährt an die Wand, aber du lässt das weiterrollen, bis es relativ kaputt ist und dann subventionierst du es wieder hoch. Ja. Aber die Frage ist...
Und sagst, der das nicht will, der gefährdet den Staat und die Demokratie.
Ein gefährlicher Neoliberaler.
Das ist ja
aber die spannende
Höhepunkt.
Frage ist ja immer, woher kommen diese Subventionen? Weil die musst du irgendwo hernehmen. Also du wirst ja diese Milliarden dir nicht aus dem Ärmel schütteln. Also das kann ja eigentlich wieder nur über ein Budgetdefizit gehen, weil ich wüsste nicht, welche Steuereinnahmen das jetzt finanzieren, also welche zusätzliche Steuereinnahmen, weil das ist ja eh schon alles verplant, das jetzt finanzieren könnten.
Ja, na gut, aber das ist genau der Punkt, nicht? Wenn man sich anschaut, wie die Bundesrepublik Deutschland dasteht, und das ist ein ganz wichtiger Hinweis, ja, die ist überschuldet bis zum Gehtnimmermehr. Die erreichen die Maastricht-Kriterien gradnah, indem sie...
Einen Überschuss, ne? Also wirklich lange Zeit einen Überschuss.
Buchhaltungstricks anwenden, nicht? Und Sondervermögen bilden, weil das Sondervermögen bleibt...
Das ist ja so ein Buchhalter-Taschentrick, der nicht einmal den Abschluss der Handelsakademie überstehen würde. Ja. Geht sich im Budget nicht mehr aus, bilde ich ein Sondervermögen.
Es ist ja unglaublich. Ja. Und das, wenn man sich die Zahlen anschaut, die sind bei beiden wichtigen Maastricht-Kriterien sind sie schon im roten Bereich. Das heißt, also das Budget, das akkumulierte Budgetdefizit ist 62% des BIP, 60% ist die Grenze. Ja.
Und deutlich besser als Österreich.
Ist noch besser als Österreich, aber trotzdem, aber die haben mehr Sondervermögen, das darf man nicht vergessen. Also wenn ich das alles reinrechne, wo die sind, will ich es gar nicht wissen. Und auf der anderen Seite ist auch die jährliche Steigerung, ja, liegt jetzt schon über der 3% Maastricht-Grenze, also da sind wir schon bei 3,1, 3,2 und es hat schon vor einem halben Jahr, ja, der deutsche Finanzstaatssekretär hat gesagt, wir sind pleite, wir haben nichts mehr. Und es sind eben drei Bereiche, für die das Geld ausgegeben worden ist. Das eine ist Corona gewesen, da hat man das Geld verpulvert, ja. Das zweite ist der Ukraine-Krieg, ja. Ne? Und das dritte ist die Energiewende, ja. Und jetzt haben wir aber noch die Migration dazu. Das heißt, man hat vier Bereiche und in diesen vier Bereichen muss man tätig werden. Und genau das hat Christian Lindner gemacht in diesen 18 Seiten Papier, das er vorgelegt hat, wo er gesagt hat, wir können nicht so weitermachen, ja, dass wir mehr Schulden machen, ja, und über Steuererhöhungen nachdenken. Das macht man in Österreich auch. Wir denken über Steuererhöhungen.
Gleiches System eigentlich, ja.
Die Mineralsteuer könnte man erhöhen, das haben wir schon lange nicht mehr gemacht, ja, obwohl die Inflation am meisten getrieben wird von den Energiepreisen, ist uns aber scheißegal. Machen wir brauchen halt das Geld. Und jetzt, das ist genau das, was da jetzt rauskommt, ist das, was Babler in Österreich, wenn die ÖVP vor denen in die Knie geht, was da passieren wird. Da wird der Staat wird am Mond monströs werden.
Ja.
Es wird überall interveniert werden, es werden Sondervermögen und Sonderbudgets gebildet werden, ja. Und wir werden und das kurbelt alles die Inflation an, und die Leute werden davon nichts haben. Das ist doch genau dasselbe. Man muss ja wieder auf die USA kommen. Man hat gesagt, die USA hat doch gar keine schlechten Wirtschaftsdaten. Warum wollen die den Trump? Ja, weil die Leute nichts davon haben. Das ist der Punkt, dass die kannst halt gute Wirtschaftsdaten haben. Und im Rastbelt ist trotzdem, ja, Schmalhans Küchenchef. Also es ist so. Und in Deutschland, das ist für mich wirklich absurd. Der Lindner
macht das. Aber da können wir uns noch das Statement anschauen von Christian Lindner jetzt dazu vielleicht kurz, was er sagt.
Wir haben Vorschläge für eine Wirtschaftswende vorgelegt, um unser Land wieder auf Erfolgskurs zu bringen. Weniger Bürokratie, geringere Steuerlast, eine pragmatische Klima- und Energiepolitik, mehr Kontrolle bei der Migration, zugleich Stärkung von Eigenverantwortung, Leistungsbereitschaft und Innovationsfreude. Diese Vorschläge wurden von SPD und Grünen nicht einmal als Beratungsgrundlage akzeptiert. Wir wissen seit dem genau vorbereiteten Statement des Bundeskanzlers vom heutigen Abend, warum. Olaf Scholz hat lange die Notwendigkeit verkannt, dass unser Land einen neuen wirtschaftlichen Aufbruch benötigt. Er hat die wirtschaftlichen Sorgen der Bürgerinnen und Bürger lange verharmlost. Noch in diesen Tagen stellt er die notwendigen Entscheidungen in Frage, damit die Bürgerinnen und Bürger wieder stolz auf Deutschland sein können. Seine Gegenvorschläge sind matt, unambitioniert und leisten keinen Beitrag, um die grundlegende Wachstumsschwäche unseres Landes zu überwinden, damit wir unseren Wohlstand, unsere soziale Sicherung und unsere ökologische Verantwortung erhalten können. Olaf Scholz hat leider gezeigt, dass er nicht die Kraft hat, unserem Land einen neuen Aufbruch zu ermöglichen. Stattdessen hat der Bundeskanzler seit heute Nachmittag ultimativ von mir verlangt, die Schuldenbremse des Grundgesetzes auszusetzen. Dem konnte ich nicht zustimmen, weil ich damit meinen Amtseid verletzt hätte. Deshalb hat der Bundeskanzler in der Sitzung des Koalitionsausschusses am heutigen Abend die Zusammenarbeit mit mir und der FDP aufgekündigt. Sein genau vorbereitetes Statement vom heutigen Abend belegt, dass es Olaf Scholz längst nicht mehr um eine für alle tragfähige Einigung ging, sondern um einen kalkulierten Bruch dieser Koalition.
Ja, die Schuldenbremse aufzulösen bzw. anzuheben, dieses Verlangen an den Finanzminister, gehen wir mal davon aus, Christian Lindner hat es nicht gemacht, Robert Habeck wird es jetzt tun. Was droht denn Deutschland da ja auch jetzt noch in den nächsten 6 Monaten, nämlich bis zur Neuwahl im März, an neuen Gesetzen, Gesetzen, die natürlich auch Geld kosten? Mehrheit gibt es jetzt keine mehr, wenn die FDP nicht mitmacht. Wird man es jetzt schaffen, dass man sich da andere Mehrheiten findet im Parlament?
Ja, ich frage mich, wo die Mehrheiten hernehmen wollen.
Wie man sich das vorstellen kann.
Weil die FDP wird es ihnen nicht bringen. Die CDU, CSU wird klug genug sein, es nicht zu machen. Ja? Und die CDU, CSU sagt ja schon richtigerweise, dieser Plan, den Scholz vorgelegt hat, der ist inakzeptabel, weil man, der möchte jetzt einen Wahlkampf führen aus dem Amt heraus. Ja? Und deswegen hat er den Plan so erstellt, dass irgendwann im März dann gewählt wird. Also der möchte jetzt quasi ein halbes Jahr aus einem Amt heraus Wahlkampf führen und man könnte das auch schneller machen. Die CDU, ich habe gestern im Welt-TV den Kiesewetter gehört, der
hat
gesagt,
also Armin Laschet hat es auch gesagt.
Das muss jetzt einfach schneller gehen, das kann doch nicht dieses Leiden dieser kranken Koalition jetzt noch verlängert werden, die jetzt quasi noch amputiert ist. Also das geht einfach nicht.
Ja, man fragt sich, welche Gesetze werden da noch verabschiedet, wer stimmt da noch zu, wie erkauft man sich es vor allem.
Genau.
Und was glaube ich auch ganz spannend ist, die CDU, CSU spekuliert ja eigentlich immer mit einer Koalition mit den Grünen, ob sowas, diese Koalitionsträume noch aufrecht bleiben können. Man hat in Österreich gesehen, es funktioniert nicht wirklich. Die Grünen in Deutschland, finde ich, sind noch problematischer fast als die Grünen in Österreich. Also nach dieser Performance jetzt von Seiten CSU, CDU eine Koalition mit den Grünen auch nur anzudenken, ist, finde ich, hochproblematisch. Auf der anderen Seite, wenn man die AfD so kategorisch vom Regieren ausschließt, dann bleibt halt nichts mehr über, weil dann geht ja eigentlich wieder nur eine große Koalition. Und da ist die Frage, ob die überhaupt eine Mehrheit bekommen würden. Ich glaube, in Deutschland wird es sich zurzeit rechnerisch ausgehen mit einer relativ starken CDU, CSU. Aber auch das ist nicht ganz sicher. Also ohne AfD wird es einfach keine bürgerliche Mehrheit geben. Aber die AfD ist ja in Deutschland sozusagen von vornherein einmal fix ausgeschlossen von einer Regierung. Ja.
Also ich glaube, das hat jetzt, nimmt einen Kurs auf eine ganz fürchterliche Konstruktion. Du hast das schon angedeutet. Also es ist überhaupt die Frage, wird die CDU mit der SPD zum Beispiel, wird sie eine große Koalition überhaupt ausgehen?
Muss die CDU jetzt jeweils bei 36% circa, oder?
Die CDU ist, glaube ich, bei 32 oder 33%. Die SPD ist bei 16%. Also eine knappe Geschichte. Ja. Unter Umständen werden sie die Grünen brauchen. Und wenn sie das machen,
dann ist auch die CDU-CSU kaputt.
Dann ist Ende, weil dann glaubt ja kein Mensch mehr, dass er durch ein Votum für die konservative Partei eine Wende herbeiführen kann. Weil da setzen wir genau die. Also das heißt, es setzt sich dann die CDU mit dem Ökokommunismus, ich nenne das nur mehr so, aus Rot und Grün, ja, wenn sie sich die reinsetzt, ja, also das ist ja wirklich ein Wahnsinn, weil diese Politik hat Deutschland an die Wand gefahren, die Autoindustrie bricht vor aller Augen zusammen.
Es ist aber auch CDU, CSU, finde ich, aus Seite von CDU und CSU eine Koalition mit den Grünen eigentlich nicht zu argumentieren, weil man hat ja jetzt gesehen, was dann dort passiert. Ich meine, die FDP, das muss man ihnen schon zugute halten, hat es durchaus des Öfteren versucht, sind aufgrund auch ihrer Stimmenstärke, ich glaube, sie haben ja 8% oder so gehabt, ne?
10%,
okay, aber trotzdem relativ wenig, sind dort einfach nicht durchgekommen, sind nicht weitergekommen, man hat einfach das nicht zur Kenntnis genommen, was sie gesagt haben. Sie haben sich einfach nicht durchsetzen können, aber das ist ja das Schicksal von sehr vielen eher kleinen Koalitionspartnern. Bis auf die Grünen in Österreich, die haben es geschafft, oder sich auch mit ihren 13 oder 14% relativ gut durchzusetzen gegenüber einer 36%-Partei, nämlich der ÖVP.
Österreich ist so, da sind die politischen Parteien gegenüber dem Wähler schmerzfrei. Nicht? Also da die haben jeden Tag gesagt gekriegt, dass sie eigentlich nicht mehr gewollt werden. Und gesagt, ja, das ist uns leider völlig egal, wir bleiben jetzt da, ja, jetzt habt ihr uns bis zum Ende. Aber in Deutschland ist ein bisschen mehr Sensibilität da, aber ich glaube, man darf eines, darf man der FDP einen Vorwurf nicht ersparen, den Laden hätten wir schon vor eineinhalb Jahren in die Luft sprengen müssen.
Ja, man hätte es doch gar nicht machen dürfen.
Die haben doch die FDP behandelt, ja, wie Protofaschisten, muss ich das wirklich sagen, ja, weil da wird ja, heute wird gesagt, ja, sie sind demokratiegefährdet, also der Scholz sagt bei dieser Rede, die FDP und Lindner sind demokratiegefährdet, also das ist jetzt
na gut, aber man muss ehrlich sagen, auch das Wort demokratiegefährdet wird langsam inflationär, genauso wie das Wort Faschist und Nazi, weil es sind offenbar alle entweder Faschisten, Nazi oder zumindest sind es demokratiegefährder und das dürfte eine große Menge mittlerweile sein, fast schon die Mehrheit, weil man ständig damit beschäftigt ist, die Demokratie zu schützen, wovor fragt man sich und vor allem, wer tut das, das fragt man sich noch stärker, weil wenn man die Schuldenbremse aufheben möchte, die hat ja einen Grund, das Verfassungsrecht, glaube ich, auch noch verankert, dann weiß ich nicht, ob das nicht vielleicht auch demokratiegefährdend wäre.
Natürlich, und ich meine, ich sage es noch einmal, ich weiß nicht, die Grünen und die SPD haben da wissen müssen, dass es ja eine liberale Partei in die Regierung holt. Man kann doch nicht damit rechnen, dass eine liberale Partei so situationselastisch ist wie die Neo in Wien.
Sie waren sehr lange. Das also geht die doch FDP, nicht. Das hatte ich meine, der Druck natürlich auf die FDP, auf von Seiten der sie ja immer unterstützenden Industrie war ja mittlerweile so stark, dass, glaube ich, Christian Lindner jetzt im Sinne von seiner Wählerschaft oder von den Menschen, die ihm das Vertrauen geschenkt haben, eigentlich nicht mehr anders konnte. Völlig also wenn er jetzt noch zugestimmt hätte, die Schuldenbremse aufzuheben, dann hätte er aus seinen eigenen Reihen, glaube ich, so einen Gegenwind bekommen, dass da wäre er auch in der Sekunde wahrscheinlich weg gewesen. Jetzt hat er sich halt gedacht, jeder jetzt lieber jetzt ein Schrecken mit Ende, als noch einmal diese Zeit da durch. Ich nehme an, es wird ohne dies zu spät sein. Ja. Weil ich nehme nicht an, dass die FDP im nächsten Bundestag vertreten sein wird.
Nein, das schaut nicht so aus und Lindner hat einfach zu lange gewartet und das ist eigentlich der Job des Finanzministers nicht wert. Das ist ein zu hoher Preis, den er bezahlt hat dafür. Nicht? Weil, und jetzt steht er da als ein Staatsgefährder. Ja? Also das ist ja alles mehr oder weniger ein Witz und was überhaupt die Überhöhung des Irrsinns ist, dass man jetzt den Habeck zum Finanzminister macht. Du magst es ein Kinderbuchautor, der als Wirtschaftsminister gescheitert
hat,
ist.
Zum Finanzminister.
Finanzminister.
Ich finde es auch, also alles, aber das.
Irrwitz.
Wenn man sich irgendeinen Experten von draußen geholt hätte, der parteilos gewesen wäre oder irgendetwas, aber die erfolglosesten, gut, ich meine, da gibt es einige Erfolglose, aber ich glaube, den Habeck, glaube ich, kann man schon inhaltlich als den erfolglosesten Minister dieser Regierung bezeichnen, der die Wirtschaft völlig herunterfährt. Den mache ich jetzt auch noch zum Finanzminister, weil es schon so schlecht geklappt hat im Wirtschaftsressort. Oder was ist die Qualifikation?
Ja, er hat null Qualifikation, das Einzige.
Also hat er auch kein Studium vielleicht im Sinne von Ökonomie, würde ja auch ein bisschen helfen.
Ja, er hat keinen Beruf, der irgendwie respektabel wäre. Er ist einfach ein rhetorisches Talent, ich würde sagen ein sophistisches Talent. Also der Höhepunkt war ja, dass die Unternehmen, wie das gesagt hat, gehen nicht in Konkurs, sondern sie hören nur auf zu produzieren. Also bitte, wer sowas sagt, ja, in einer der größten Wirtschaftskrisen des Landes. Also das ist ja gemeingefährlich. Also ich halte die Grünen, ich halte diese Kombination Habeck, Baerbock für gemeingefährlich, weil die Baerbock zerstört ja die internationale Reputation und der Habeck zerstört die Reputation der Regierung nach innen gegenüber den Menschen. Ja? Weil ich meine, wenn die jetzt glauben, sie können bis März weiterwursteln, ja, und die werden ja runterschreiben in der Zeit, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das die deutsche Bevölkerung fallen lässt. Und im Bundestag, wenn die CDU komplett durchgedreht ist, ja, dürfen die ja für keine Vorlage eine Mehrheit kriegen. Weil dann muss man klar für signalisieren.
Ja, offenbar glauben sie das schon. Weil glauben sie, dass die FPD noch... Aber wir können uns noch kurz das Statement von Armin Laschet anschauen zum Thema, wann diese nächste Wahl stattfinden sollte.
Man konnte, wenn man die Ampel in den letzten Wochen erlebt hat, damit rechnen, dass es am heutigen Abend so ist, ist wahrscheinlich für viele überraschend, aber auch nicht ganz unlogisch. Denn wir brauchen jetzt, nachdem Donald Trump gewählt ist, eine starke Regierung in Deutschland. Und die Ampel hätte in der Verfassung, in der sie war, ein Jahr lang noch ein schlechtes Bild abgegeben. Und deshalb hat es eine gewisse Logik, dass jetzt dieser Prozess startet. Was mich nur wundert ist, es gibt ja Meldungen, der Bundeskanzler würde die Vertrauensfrage im Januar stellen. Das ist natürlich viel zu spät. Wenn ein Zustand da ist, wie wir ihn jetzt erleben, dann sollte er die zügig im Bundestag stellen. Dann kann der Bundespräsident entscheiden, denn der ist sehr wichtig in diesen Tagen. Als Bundespräsident entscheidet er, ob es Neuwahlen gibt. Und dann kann man bereits zum Beginn des Jahres sich aufstellen auf das, was auch international, was europapolitisch erforderlich ist.
Ja. Der Fahrplan offenbar doch ein bisschen lang und wie jetzt Deutschland mit diesem stotternden Wirtschaftsmotor und natürlich schon auch ein bisschen mit dieser Neuaufstellung der USA, die durch Trump ja sicher sich ein bisschen ändern wird, da jetzt einen irgendwie durch diese nächsten 5 Monate kommen will, also da nimmt man dann schon jeden Kollateralschaden offenbar in Kauf.
Ja, aber das ist halt dann, wenn man so ein Sendungsbewusstsein hat, wie es in der Linken momentan drinsteckt, ja, dann ist es auch völlig wurscht, welche Mehrheitsverhältnisse es gibt. Also die sitzen, wenn man sich die Frau Esken, die Grüne, die rote Parteivorsitzende angeschaut hat, die sagt, na, dann machen wir eine Minderheitsregierung mit 26%, ja. Also das sind ja alles, das ist ein Wahn. Und ich glaube, das ist wirklich dieses manichäische Weltbild, gut und böse. Und den Guten ist alles erlaubt und dem Bösen ist alles verboten. Weil, ich meine, da stellt man ja dann tatsächlich ja die Demokratie, besser kann man es nicht mehr machen, wenn man es in Frage stellt. Also, man sagt, mir ist das eigentlich völlig wurscht, ja, welche Mehrheitsverhältnisse es gibt. Ich mache da jetzt so einen Plan, einen geschickten Plan, ja, und mit dem regiere ich dann noch einmal 6 Monate durch, um dieses Zerstörungswerk fortzusetzen. Und ich glaube, das kann nur in den Untergang führen. Also, wenn das die deutsche Bevölkerung gefallen lässt, was diese zwei, ja, nämlich Scholz und was die da jetzt aufführen, ja, wenn sie das die gefallen lassen, ja, dann habe ich wirklich, da habe ich verliere den Glauben langsam an die Demokratie. Weil da muss doch eine Bevölkerung muss sich doch auflehnen gegen diesen Irrsinn. Das kann man doch nicht einfach mitmachen.
Nein, also, ich glaube, die nächste Möglichkeit, sich aufzulehnen, wird es bei den Wahlen geben. Und da wird man dann natürlich sehen, wie jetzt auch die AfD da entsprechend mobilisieren kann. Vermutlich wird es der AfD eher nützen. Ja, also ich finde total spannend wird auch sein, wie sehr die Grünen da noch irgendwie weiterkommen. Weil die FDP, muss man ehrlicherweise sagen, wird aus dem Bundestag springen. Die ist nicht zu retten, aber eigentlich dürften auch die Grünen nicht mehr zu retten sein.
Naja gut, also jetzt kommt's, es ist natürlich jetzt eine heikle Situation und es kommt darauf an, vor allem kommt für die AfD wird entscheidend sein, was macht die CDU? Also was machen CDU, CSU? Also die CSU sagt das schon ganz deutlich, ja, voller Konfrontationskurs, Dobrindt hat das schon gesagt, voller Konfrontationskurs und das durch den Bundestag darf nichts mehr durchgehen, denen muss aufgezeigt werden, es ist vorbei. Beim Friedrich Merz bin ich mir nicht so sicher, weil ich habe...
Er wusste überhaupt, von dem hat man
auch gar nicht so viel gehört. Der ist auch sehr situationselastisch und es ist, er ist irgendwie, er sagt was, nimmt es wieder zurück, ununterbrochen, also er ist irgendwie nicht dieser durchsetzungsstarke, mutige Mann, für den man am Anfang gehalten hat. Und wenn der jetzt ja, da nicht klare Kante zeigt, dann geht auf der anderen Seite der Balken der AfD in die Höhe. Das wird sein. Also die CDU, CSU muss jetzt deutlich machen, dass sie da jetzt nicht mehr mitspielt. Und in dem Augenblick, wo der jetzt zu Kompromissen neigt, weil man darf eins nicht vergessen, der Scholz hat sich ja schon mit Öl übergossen und eingerieben, nicht? Damit er bei der CDU hinten hineingleiten kann. Nicht? Also das ist ja schon alles das, was der da macht. Nicht? Das ist ja schon das
die CDU wird froh sein, wenn sie wieder in der Regierung ist und vielleicht die Grünen nicht braucht.
Vielleicht, ja. Aber es ist auch bei Merz sehr unglücklich, dass er sagt, er möchte den ökologischen Wirtschaftskurs fortsetzen, den Grünen, den
Stadt. Naja, das war ja, glaube ich, immer so ein bisschen in Vorbereitung auf Schwarz-Grün. Ne? Ja. Die ganze CDU, CSU ist ja in diese Richtung Schwarz-Grün gegangen. Da hat man sich gedacht, verstehe ich auch nicht, ehrlich gesagt, wie man sich das ausgerechnet hat, wie sich das ausgehen soll. Wenn du sagst, die CDU, CSU hat 32%.
Dann 42% im Augen.
Also mögen die vielleicht noch 10-12% Prozent haben, die Grünen, na, dann sind wir bei 44%, dann geht sich das aber auch bei weitem
nicht aus. Gut, und vor allem, wenn man die Ansage jetzt macht, ist ja das wieder ein Förderprogramm für die AfD, weil ich glaube, glaube, die Mehrheit der Deutschen wünscht sie, ja, glaub, diese Regierung, Grüne. Diese Grünen nicht mehr zu sehen.
Ich habe es mir ähnlich gedacht mit Karl Nehammer, wo doch immer jetzt wieder auch das Thema in Österreich aufkommt. Doch nicht die Neos, sondern doch eher die Grünen. Ja. Also ich glaube, wenn jetzt die Grünen noch einmal in diese Regierung kommen und diese Regierung, wo jetzt eh schon die SPÖ drinnen ist, noch einmal linkslastiger wird, dann wird zumindest der Wirtschaftsteil der ÖVP, sollte es ihn noch irgendwie geben, müsste er dann eigentlich aufstehen und sagen Nein.
Ja genau, ich wollte schon die ganze Zeit, dass der aufsteht und so und Nein sagt. Mich wundert es ja, dass er das nicht sagt, weil sie offenbar mit der Sozialpartnerschaft liebäugeln, wo man sich wieder alles hinter Polstertüren ausmacht. Aber
das kommt zurück, oder?
Da werden wir sie, schließen wir sie wieder ein, der Herr Katzian und der Herr Mara, und da dann sie wieder alles ausklüngeln und dann sagen sie das der Regierung, das machen wir, und die nicken das ab. Also das ist angestrebt. Aber nur, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich gut geht, und die Idee zu sagen, ich hole die Grünen in die Regierung, ja, nach dem, was die ÖVP mit denen mitgemacht hat und was da los war. Das ist ein Wahnsinn. Also ich hab den Eindruck.
Eine Gerichtsfrage, ich weiß nicht, ist gegen Leonore Gewessler, es war eigentlich nicht mehr so richtig öffentlich. Ist das
nichts, schon alles eingestellt? Ja, nein, sie haben gesagt, wir machen nichts. Am Anfang genauso gut
Ministeranklage und wie auch immer.
Selbstbestimmungsgesetz anflügen, die ist da rein und gesagt, das wird sofort alles geändert. Natürlich wird überhaupt nichts geändert, ja. Aber die Grünen kommen, wird das noch ärger werden. Also ich verstehe, was ich sage, das große Problem, was ich habe, ist, ich verstehe die Konservativen nicht mehr. Die sind mir einfach völlig unverständlich, weil die sind nur mehr damit beschäftigt, noch rechts Brandmauern aufzubauen und genau dasselbe nachzuquasseln, ja, was diese ganzen linken Woken-Extremisten daherreden. Ja. Also ich meine, es könnte so einfach sein, nicht? Also wenn die ÖVP mit der FPÖ koaliert wäre, könnte alles so einfach sein. Zwei liberale Wirtschaftsprogramme fügt man ineinander, wäre wunderbar. In Deutschland müsste man mit die AfD entdämonisieren, ja, da gibt es einen nahen Rand, aber ja, nicht gerade das, wenn man die Alice Weidel anschaut, das ist ja, da freut man sich jedes Mal, wenn man die reden hört, das ist eine gescheite Frau, eine blitzgescheite Ökonomin, ja, also die wirklich eine Evita hat, die grandios ist, ja, also das alles auszugrenzen, also ich denke mal, die Konservativen haben sie echt verrannt, die haben sie verrannt in irgendeinem Zustand, der sie nicht mehr vernünftig entscheiden lässt.
Ja, ein gutes Schlusswort, Bernhard Heinz. Meier, danke fürs Kommen und auch zu zweit schaffen wir es irgendwie ganz gut. Heute waren wir sogar ein bisschen länger, eine Stunde. Bei Ihnen darf ich mich fürs Zuschauen bedanken. Wir freuen uns auf nächste Woche und da sind wir dann wieder vollständig.